Erzgebirge Israel. Mit ihren Städten verbannte sie Josua. Es blieben keine Enakim in dem Land der Kinder Israel übrig, nur zu Gaza, zu Gat und zu Asdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land nach allem, was der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Hier haben wir noch eine ganz besondere Gruppe von Personen im Land Kanaan, die Enakim. Das sind Riesen. Und zwar, wenn wir uns erinnern, damals bei der ganzen Angelegenheit von Kadesh Barnea, 4. Mose 13, 14, die Kundschaft, die zurückgekommen sind, die haben gesagt, wir sind wie Nichtse in den Augen dieser Riesen im Land. Wir schaffen das gar nicht, das Land Kanaan einzunehmen. Nur Josua und Kaleb blieben treu und haben ganz klar gesagt, es wird möglich sein, mit der Hilfe des Herrn das Land Kanaan zu erobern. Und jetzt ist Josua hier konfrontiert mit diesen Riesen, mit diesen Enakim. Warum handelt es sich bei diesen Riesen? Die Antwort wird gegeben in 1. Mose 6. Da sind wir allerdings vor der Sintflut. Und da lesen wir ganz Eigenartiges. In Kapitel 6, Vers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sie sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Seltsam. Was sind diese, warum handelt es sich bei diesen Söhnen Gottes? Nun, in Hiob 1 und 2 wird gesprochen von den Söhnen Gottes, die sich vor Gottes Thron im Himmel versammeln. Und das ist eine ganz klare Beschreibung von Engeln. Und das bedeutet, Engel haben sich hier mit Menschen sexuell verbunden. Und daraus sind diese Riesen entstanden. Es gibt allerdings Ausleger, die sagen, nein, das ist gar nichts. Diese Söhne Gottes, das ist einfach die Verheißungslinie, das sind die Nachkommen aus der Linie von Adam über Seth. Das ist die Linie, die dann zum Messias führen sollte. Die werden hier genannt die Söhne Gottes. Und die haben sich dann mit diesen Frauen gemischt. Nur eigenartig. Es heißt die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen. Aber die Nachkommen von Seth waren normale Menschen. Nicht Söhne Gottes im Gegensatz zu den Töchtern der Menschen. Und dann kommt dazu, die Sache ist definitiv entschieden durch den Judasbrief. Und zwar wird dort eben nicht der Ausdruck Engel, Söhne Gottes verwendet, sondern Engel. Und zwar so, ich lese aus Judas 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Nun, Vers 6 spricht über Engel. die ihren Zustand verlassen haben. Und dann, Vers 7 spricht über Sodom und Gomorra, also über die fortschrittlichsten kananäischen Städte, die ganze Unmoral der Kananiter bis zur absoluten Spitze getrieben haben und dann durch Feuer vom Himmel vernichtet wurden. Nun heißt es aber von den Leuten von Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten, das ist Adama, Zeboim und Zoar, insgesamt 5 Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben. Wer sind jene? Das ist rückbezüglich zu den Engeln in Vers 6. Und dann wird übrigens gesagt, die haben sich der Hurerei, also der Unzucht, des außerehelichen Verkehrs, hingegeben und sind anderem Fleisch nachgegangen. Jetzt ist es interessant zu wissen, im Griechischen gibt es grundsätzlich 2 Wörter für anderes. Es gibt das Wort, oder andere, das gibt das Wort heteros und das Wort allos. Allos bedeutet andere von gleicher Art und heteros bedeutet andere von verschiedener Art. Und hier steht verschiedenem Fleisch nachgegangen sind. Und das ist ein Hinweis bei Sodom und Gomorra, die sich so der Hurerei hingegeben hatten, das war Sodomie. Das Schrecklichste, was man sich denken kann, das ist also die Verbindung von Menschen mit Tieren. Und die Engel, die haben sich also wie diese von Sodom und Gomorra anderem Fleisch, also von anderer Art hingegeben. Diese Engel haben also die Schöpfungsordnung durchbrochen als Engel und haben sich mit Wesen von anderer Art, nämlich Menschen, verbunden. Und das war so schlimm, dass Gott hier sofort eingegriffen hat und es heißt von diesen Engeln, die sind zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Also die hat Gott sofort in den Tartarus hinabgeworfen. Die Engel, die mit Satan gefallen sind, die Dämonen, die sind frei, aktiv, aber aus den gefallenen Engeln, die diese Sünde damals begangen haben, die wurden sofort eben in den Tartarus hinabgeworfen und so wurden sie quasi blockiert, weiteres Unheil anzurichten. Ich lese noch aus 2. Petrus 2, da heißt es in Vers 4, denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, auf Griechisch heißt es da in den Tartarus hinabgeworfen, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Und dann, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so weiter. Da wird gesprochen von Engeln, die gesündigt haben, ohne zu erklären, was sie gemacht haben. Aber interessant ist, zeitlich wird zuerst das erwähnt, diese Engel, die gesündigt haben und in den Tartarus geworfen wurden. Dann kommt die Sintflut und dann kommt Sodom und Gomorra. Das ist die zeitliche Reihenfolge. Und das passt dann wieder mit 1. Mose 6. Zuerst das mit den Söhnen Gottes und den Töchtern der Frauen. Und danach kam die Sintflut. Und danach Sodom und Gomorra. Und eben der Judasbrief verrät uns noch mehr. Sie sind anderem Fleisch nachgegangen, haben die Schöpfungsordnung durchbrochen und so Hurerei begangen. Die wurden in den Tartarus geworfen. Ein anderes Wort für Tartarus in der Bibel ist übrigens Abyssos, der Abgrund. Das ist der Ort, wo der Teufel, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, Offenbarung 19, ab Vers 11, da wird der Jesus dann, Kapitel 20, einen Engel einsetzen, der den Satan ergreift und ihm Abyssos im Abgrund bindet für 1000 Jahre. Also, im Moment ist der Satan und die Dämonen, die gefallenen Engel im Allgemeinen, sind noch frei und aktiv. Aber ein Teil aus ihnen, die eben diese Sünde von 1. Mose 6 begangen haben, die wurden im Tartarus bzw. im Abyssus schon jetzt gebunden. Und die anderen gefallenen Engel, die fürchten diesen Moment, wo sie gebunden werden. Jetzt versteht man auch, warum in Matthäus 8, wo der Herr Jesus diesen besessenen Gadarenern begegnete, da heißt es in Matthäus 8, Vers 28, und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gergesener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend, so dass niemand jenes Weges vorbeizugehen vermochte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, vor der Zeit uns zu quälen? Die wussten, sie kommen schon noch dran, aber jetzt hatten sie Angst, jetzt kommen sie schon dran und müssen in den Abyssos, vorzeitig. Denn die wussten aus Jesaja 24, das kommt eigentlich erst vor dem tausendjährigen Reich. Aber jetzt kommt ja der Messias das erste Mal und richtet noch nicht das tausendjährige Reich auf. Darum sagen sie, bist du vor der Zeit gekommen? Schauen wir noch in Lukas in der Parallelstelle. Dann wird das ganze Puzzle immer vollständiger. In Lukas 8, die Parallelstelle mit dem Gadarener. Und da lesen wir in Vers 28, als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes, du Höchster, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, denn er hat dem unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Und dann heißt es in Vers 31, es war ja eine ganze Legion von Dämonen, Vers 30, und dann 31, und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abyssos zu fahren, in den Abgrund zu fahren. Das ist das Wort Abyssos. Das gleiche Wort wie in Offenbarung 20, für den Ort, wo der Teufel während den 1000 Jahren des Friedensreiches gebunden sein wird. Und jetzt noch Jesaja 24. Man hat dieses Kapitel auch schon genannt, die kleine Apokalypse. Weil die Gerichte der Offenbarung hier auf gedrängtem Raum in der Übersicht dargestellt werden. Die Gerichte der großen Drangsal. Aber dann heißt es in Vers 21, Jesaja 24, Vers 21, und es wird geschehen an jenem Tag. Da haben wir das wieder. Beyom, in jener Epoche der Endzeit. Da wird der Herr heimsuchen die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen, und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden, denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Das ist klar. Hier ist die Rede vom tausendjährigen Friedensreich. Aber da wird gesagt, dass da die Heerschar der Höhe in der Höhe heimgesucht wird und die werden in die Grube eingesperrt, in den Kerker eingesperrt. Das ist der Abyssos. Und davor fürchteten sich diese gefallenen Engel in dem Gadarener, und sie wussten, das wird doch erst geschehen, wenn der Messias kommt, um dann zu herrschen. Aber jetzt das erste Mal kommt er ja als der leidende Messias. Aber die wussten mehr als die Amillenaristen. Also schon schlimm, wenn die Dämonen mehr wissen als die Gläubigen. Die wussten, es gibt das erste Kommen, aber das ist noch nicht das tausendjährige Reich. Und dann kommt er das zweite Mal Und dann kommt das tausendjährige Reich und dann werden die Dämonen erst eingesperrt. Und darum hatten sie Angst, vor der Zeit dahin zu kommen. Aber der Herr Jesus hat sie ja dann in die Schweine gehen lassen und hat sie nicht in den Abyssos geschickt, damals. Aber diese schreckliche Sorte, die da die Schöpfungsordnung durchbrochen hatte, die kam eben in den Tartarus, in den Abyssos, in das Gefängnis. Das ist übrigens im Prinzip der gleiche Ort, wo die verstorbenen Ungläubigen sind. Nicht wahr? In 1. Petrus 3 wird uns gesagt, dass die ungläubigen Menschen im Gefängnis sind. Der gleiche Ausdruck wie in Jesaja 24. Aber bei den Menschen wird dieser Ort dann genannt Hades. In der Geschichte vom reichen Mann und von dem Lazarus heißt es, der reiche Mann, der verloren war, der schlägt ihm Hades die Augen auf und er ist da am Ort der Qual. Das ist nicht die Hölle. Der Hades ist noch nicht die Hölle. Das ist eben das Gefängnis, wo die Ungläubigen warten auf das Gericht vor dem großen weißen Thron nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20. Und erst dann werden die Ungläubigen in den Feuersee geworfen, in die Hölle. Aber interessant ist eben, bei den Engeln wird dieser Ort nie Hades genannt, nur bei den Menschen, aber auch Gefängnis. Und bei den Engeln wird dieser Ort auch Gefängnis genannt, aber Abyssos, Abgrund oder Tartarus. Warum? Weil Engel nicht sterben können. Engel sterben nicht. Und darum heißt es ja von dem Herrn Jesus in Hebräer 2, dass er für kurze Zeit als Sohn des Menschen unter die Engel erniedrigt wurde, wegen des Leidens des Todes. Der Herr Jesus hat sich so tief erniedrigt und ist Mensch geworden, um für uns zu sterben. Und damit hat er sich unter die Engel erniedrigt, für kurze Zeit, weil Engel nicht sterben können. Und darum wird eben dieser Ort bei Menschen genannt Hades, als der Ort des Todes. Und bei den Engeln wird der gleiche Ort genannt Abyssos, Tartarus. Ja, also die Bibel verrät uns doch einiges über das Jenseits. Und es wäre noch mehr zu sagen, da haben wir nur ein bisschen gekratzt an der Oberfläche. Aber es ging mir darum, zu erklären, was diese Söhne Gottes da sind. Und die haben sich also mit den Menschen verbunden. Jetzt könnte einer sagen, ja, das war vor der Sintflut. Aber da bei Josua sind wir nach der Sintflut. Ja, nochmals. In 1. Mose 6, Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher, schreibt Mose, das hat es auch nachher gegeben, nach der Sintflut. Und dann der hebräische Text ganz genau übersetzt. Unter Berücksichtigung der genauen Verbformen, dann muss man so übersetzen. Und auch nachher, jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das hat sich also wiederholt ereignet, vor der Flut und dann auch nach der Flut. Und darauf erklärt Mose, das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und von diesen Helden lesen wir natürlich auch in den Schriften von den Heiden. Überall ist dieses Wissen von Riesen früher bekannt. Und den heiligen Nationen auch und in der griechischen Mythologie. Und das ist eben nicht einfach reine Erfindung, sondern das hat es wirklich gegeben und hat sich dann so in den Überlieferungen der Völker niedergeschlagen. Also diese Riesen hat es gegeben vor der Sintflut, aber auch noch nach der Sintflut. Und gegen diese Riesen ist Josua speziell vorgegangen. Allerdings haben wir gesehen in Josua 11, dass es dann doch noch einen Überrest gab, zum Beispiel in Gat, ja, und in Aschkelon, bei den Philistern. Und jetzt wissen wir, wo wir Goliath einzuordnen haben und seine Brüder. Ja, und da ist dann David nochmals massiv vorgegangen und seine Helden. Und danach lesen wir nichts mehr von diesen Riesen. Das war also das letzte Mal vor 3000 Jahren. zur Zeit von David. Aber noch ein Punkt ist mir ein Anliegen, um darauf hinzuweisen. In 1. Mose 6 heißt es eben von diesen Engeln, dass sie die Töchter der Frauen genommen haben. Da stellt einer die Frage, aber das, Engel sind doch Geister. Wie können die? Ja, natürlich sind das Geister, aber die können eben so materiell erscheinen, wie bei Abraham. Da kamen drei Männer. Einer davon war Gott, der in Menschengestalt erschien. Das ist der Sohn Gottes, der Bote des Herrn wird er immer wieder genannt. Aber zwei davon waren Engel. Und die wurden eingeladen von Abraham. Was hat es gegeben? Kalb. Ja, Abraham ist gegangen, hat ein Kalb genommen, geschlachtet, hat das zubereitet. Übrigens, er hat diese fremden Männer eingeladen und hat nicht gesagt, Sarah, ich habe Besuch. Der hat selber gearbeitet. Ja, das ist manchmal schon ein Problem, wenn die Männer sagen, hallo, da ist Besuch. Und dann kann die Frau alles machen. Nein, Abraham hat das zubereitet und hat geronnene Milch gebracht. Also Frischkäse, ja. Und hat bewirtet. Aber was ich sagen will, diese Engel haben da mitgegessen. Also Engel können so sichtbare Formen annehmen und sogar eben essen, mitessen. Und darum ist das überhaupt nicht irgendwie ein Problem, grundsätzlich das zu verstehen, wie diese Söhne Gottes da zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind. Aber was noch zu sagen ist, Engel werden immer männlich dargestellt in der Bibel. Zum Beispiel heißt es von Gabriel, diesem führenden Engel, in Daniel 9, der Mann Gabriel. Nicht es Gabriel oder die Gabriel. Ja, dann müsste es schon vielleicht Gabriela sein, ja? Auf Hebräisch wäre das sowieso anders. Und, aber es ist ganz klar gesagt, der Mann Gabriel. Und darum, die Söhne Gottes, nicht die Töchter Gottes, die Söhne Gottes, aber die sahen, dass die Töchter Menschen schön waren und sie nahmen sich zu Frauen. Lakach le'isha, das ist der hebräische Ausdruck für heiraten. Ja, in dem Zusammenhang ist übrigens noch wichtig, in 1. Mose 16, wo es heißt, dass Abraham Hagar genommen hat, das ist wieder lakach. Das bedeutet, er hat sie geheiratet. Das war nicht einfach eine Konkubine. Er hat sie geheiratet, aber es war falsch, eine zweite Ehe einzugehen. Denn in der Schöpfungsordnung hat Gott festgelegt, ein Mann und eine Frau. Nicht ein Adam und zwei Evas. Ein Mann und eine Frau. Und das gilt durch die ganze Bibel hindurch ab der Schöpfung. Also Abraham hat gesündigt, indem er eine zweite Frau geheiratet hatte, aber es war eine zweite Frau, Ehefrau. Und die haben die geheiratet. Aber interessant, in Judas' Brief wird das Hurerei genannt. Und Hurerei bedeutet illegaler, außerehelicher Geschlechtsverkehr. Man muss nicht meinen, wenn man etwas Ehe nennt, dann ist es legal. Das müssen unsere Juristen wissen. Das geht gar nicht. Das ist ein Trick, nicht wahr? Um etwas, was Gott in seinem Wort verurteilt, eben so zu vertuschen und in einem guten Licht darzustellen. Das haben die auch schon versucht. Aber Gott sagt, sie haben Hurerei, sich der Hurerei ergeben und sind anderem Fleisch nachgegangen. Und es war so schrecklich, also das Durchbrechen der Schöpfungsordnung, das gilt für die Sodomie, aber auch die Homosexualität ist auch eine Durchbrechung der Schöpfungsordnung. Und dann sieht man, in welcher Kategorie Gott diese Sünde sieht. Und das müssen wir festhalten und uns ja nicht vom Zeitgeist irgendwie beeinflussen lassen. Aber das ist schon der Hammer, das zu sehen. Nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten, Vers 2. Die haben sie geheiratet. Aber eine illegale Ehe ist keine Ehe. Ja, das war jetzt ein Exkurs, nicht wahr? Und wir gehen zurück zu Josua. Jetzt haben wir gesehen, Südkanaan wurde erobert, Kapitel 9 und 10, zusammen mit Kapitel 6 und 8, nicht wahr? Und jetzt haben wir weiter gesehen in den Kapiteln 10 und 11 und 12, da haben wir die Eroberung von Kapitel 11 von Nordkanaan, und jetzt folgt dann in Kapitel 12 eine Königsliste aller eroberten Königreiche. Aber wichtig ist noch festzuhalten, der letzte Satz von Kapitel 11: Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Das Volk Israel kommt zur Ruhe. Und das ist etwas Wunderbares, was man als Gläubiger erfahren darf, wenn man eben sich nicht begnügt wie die 2,5 Stämme, einfach so mit dem Minimum. Und denkt, mehr brauche ich nicht, ich muss nicht über den Jordan und das verheißene Land in Besitz nehmen, mit all den, im übertragenen Sinn, mit den alten geistlichen Segnungen in den himmlischen Örten nach Epheser 1, das reiche. Nein, hier wird gesagt, die haben das verheißene Land so eingenommen, weitgehend angenommen, und dann kommen sie zur Ruhe. Das ist eine Verheißung, wenn wir eben auch so begierig sind, diese Schätze Gottes im praktischen Glauben in Besitz zu nehmen, sodass wir sie auch im Herzen genießen können und dass unser Herz dadurch überströmt in Dank und Anbetung, dann bringt das uns zur Ruhe. Ich möchte das in Verbindung bringen mit einem Vers in 1. Timotheus. 1. Timotheus 3, da geht es zuerst um Älteste und ihre Anforderungen und dann um Diener, Diakonen. Und es wird da erklärt, wie die sein sollen. Zum Beispiel Vers 12, die Diener seien Mann einer Frau, die ihren Kindern und den eigenen Häusern wohl vorstehen. Denn die, die wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der an Christus Jesus ist. Das ist erstaunlich, diese Aussage. Also durch Treue in der Hingabe an den Herrn und im Dienst an ihn kann man eine schöne Stufe in der Glaubensentwicklung erreichen. Und diese schöne Stufe bedeutet viel Freimütigkeit im Glauben, der an Christus Jesus ist. Freimütigkeit, muss ich auch erklären, obwohl es ein deutsches Wort ist, der griechische Ausdruck bedeutet Freiheit haben zu reden. Und wir werden zum Beispiel aufgerufen in Hebräer 10, Vers 19, wir sollen in die Gegenwart Gottes kommen, eintreten ins Heiligtum mit Freimütigkeit. Das heißt, mit der Freiheit, in der Gegenwart Gottes zu sprechen. Und wie ist das möglich, wenn wir immer an unserem Heil herumzweifeln und mit Ängsten uns abgeben, die wir eigentlich gar nicht haben müssten? Bekommt man keine Freimütigkeit. Aber wenn man mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes kommen kann, dann heißt das eben, dass man innerlich zur Ruhe gekommen ist. Und das wird hier gesagt von diesen Dienern, sie erwerben eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und diese Freimütigkeit hat man eben, wenn man innerlich wirklich zur Ruhe gekommen ist. Es gibt ein Lied, das ist zu wenig bekannt, aber ein so schöner Choral. Dort heißt es, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht. Gott ist in dem Opfer des Herrn Jesus vollkommen beglückt und befriedigt. Das Blut, das er gesprengt hat auf der Bundeslade im Allerheiligsten vor Gott, das spricht für uns in alle Ewigkeit. Und Gottes Zorn hat sich von uns gewandt. Gott hat in dem Opfer des Herrn Jesus völlig Ruhe gefunden. Aber wir, die wir aufgerufen werden in Hebräer 10, Vers 19, mit Freimütigkeit hineinzugehen in das Heiligtum, ja, da, wo das Blut des Herrn gesprengt ist, das heißt, dass wir auch da völlig zur Ruhe kommen und wissen, es reicht aus für Zeit und Ewigkeit. Aber es gibt Gläubige, die natürlich zum Teil auch durch falsche Belehrung, die sind ständig in einer Unruhe und einer Angst drin. Und das sollte ich, wehe, wenn ich, und woher kommt diese Angst? Sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Aber der Herr möchte, dass wir das erreichen. Und es braucht dann halt auch Kampf, bis man eben sich diese Wahrheiten angeeignet hat. Und das gehört eben auch zu diesen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern, diese Versicherung, die wir im Römerbrief haben, Kapitel 8. All diese Segnungen, die dort beschrieben werden, das gehört eben zum Land. Und es beginnt damit, also ist keinerlei Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und der Schluss, wir haben diese Tage da schon gelesen, dort heißt es, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter, noch irgendein Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Dann kann man zur Ruhe kommen. Wissen, nein, es kann mich nichts mehr trennen, in Zeit und Ewigkeit nicht, von dem Herrn Jesus. Das Heil in ihm ist sicher, und es ist sicher, weil er es zustande gebracht hat auf Golgatha, weil sein Blut genügt, nicht wegen meiner eigenen Treue. Aber das ermutigt mich erst recht, ihm die Treue zu halten. Und so ist es natürlich ein Kampf, da kommt viel Widerstand. Sagt, ja, nein, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht sagen. Das kann... Ja, aber wir haben viele Feinde in Kanaan, nicht wahr? Und es können sogar Riesen sein. Nicht alle waren Riesen, aber da waren Riesen. Und da, nachdem Josua diese Riesen überwunden hat, heißt es, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Das ist manchmal ein Kampf, bis jemand an den Punkt kommt, eben diese innere Ruhe in dem Herrn zu finden. Und dann dieses Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Und dann eben, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gebracht, dorthin zu kommen. Das wäre mein Wunsch für jeden, der hier ist oder auf dem Livestream zuhört. Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 12. Und da finden wir nun eine Königsliste. Ich möchte darüber einen Vers setzen, 2. Timotheus 4, Vers 7, und dann lese ich. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Das ist schon wunderbar. Der Apostel Paulus aus dem Gefängnis, aus der Todeszelle in Rom, schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Und hier sehen wir, was Josua in seinem Leben und da im Alter erreicht hatte. Und das Land kommt zur Ruhe. Und jetzt wird gezeigt, worin dieser gewaltige Sieg bestand. Und dies sind die Könige des Landes, welche die Kinder Israel schlugen und deren Land sie in Besitz nahmen. Jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang. Vom Fluss Arnon bis zum Berge Hermon. Und die ganze Ebene gegen Osten. Jetzt in den Versen 1 bis 6 werden die Eroberungen beschrieben, die Mose noch gemacht hatte, auf der anderen Seite des Jordans. Das ist also das Gebiet, das die 2,5 Stämme dann bekommen haben. Sion, der König der Amoriter, der zu Hesbon wohnte. Das ist also alles im heutigen Jordanien. Er herrschte von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und zwar von der Mitte des Flusstales an und über das halbe Gilead bis an den Fluss Jabbok, die Grenze der Kinder Ammon, und über die Ebene bis an den See Kinneroth. Das ist der See Genezareth. Genezareth heißt im Alten Testament Kinneroth oder Kinneret. Kinnor heißt Harfe. Und zwar die Harfe, die David spielte, 1. Samuel 16. Das Wort für Harfe ist Kinnor. Das ist ein Instrument mit einem Resonanzkörper und Saiten darüber. Das konnten 3 Saiten sein oder auch mehr. Und das Instrument hat man so auf der Brust getragen, ja, links, und mit der rechten Hand, als Rechtshänder, hat man gezupft und dazu gesungen. Ja, und die Form des Sees Genezareth entspricht einer solchen alttestamentlichen Harfe. Und darum ist das der Harfensee. Und das Schöne ist, der Herr Jesus hat seinen Dienst, indem er das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigt hat, begonnen in Kapernaum am See Genezareth, Matthäus 4. Von dem Harfensee aus hat er diese wunderbare Botschaft des Friedens verkündigt. Und wir müssen daran denken, die Verkündigung des Wortes wird in 1. Korinther 14 mit Musikinstrumenten verglichen. Mit Flöte, Harfe, Posaune, ja? Und so ist es eben wichtig, wir können das an dem Vorbild des Herrn Jesus sehen, wie er verkündigt hat. Das war nicht einfach trockenes Wort, das war Musik. Ja? Und er hat dieses wunderbare Wort eben verkündet. Und das ist schon wichtig, die Verkündigung sollte etwas Musikalisches an sich haben. Ja, es gibt auch Verkündiger, die sprechen wie Holzhacker, die ganze Zeit, ja? Und dass dann die Geschwister immer gedrückter werden, das ist klar. Aber natürlich, das heißt nicht nur immer schöne Melodien mit der Harfe, sondern es kann auch Posaune sein. Das sind warnende, aufrufende Töne. Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn man nicht klar den Tönen einen Unterschied gibt mit der Posaune, wer wird sich zum Krieg rüsten? Also das sind Aufrufe wie, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas Brief, Verse 3 und 4. Ja, und so hat der Jesus also dieses Wort auf eine wunderbare, ergreifende Art verkündigt. Ja, das war nur zum See Kinneroth eine Nebenbemerkung. Vers 3. Bis an den See Kinneroth gegen Osten und bis an das Meer der Ebene, also das Meer der Arava, das Salzmeer, das ist das Tote Meer. Gegen Osten nach Bet Jesimoth hin und gegen Süden unter den Abhängen des Pisga. Und das Gebiet Ox des Königs von Bashan, von dem Überrest der Rephaim. Das sind die Riesen. Ach, dort gab es Riesen. Und Og war selber ein Rapha, ein Riese. Von dem Überrest der Rephaim, der zu Asteroth und zu Edrei wohnte. Und er herrschte über den Berg Hermon. Das ist der höchste Berg des Landes Israel im Norden. Über den Berg Hermon und über Salka und über das ganze Bashan. Bis an die Grenze der Gesuriter und der Makatiter und über das halbe Gilead. Übrigens Bashan, zu diesem Gebiet gehören die heute besetzten Golanhöhen. Ja? Und diese Golanhöhen werden in der Bibel ausdrücklich auch für die Zukunft Israel zugesprochen. Das ist nützlich, wenn man mit Leuten über Politik spricht und die Bibel dazu nimmt. Ich möchte darauf hinweisen, in Micha 7, die Golanhöhen für Israel in der Zukunft, ja, so steht es in dem prophetischen Wort, Micha 7, Vers 14, im Blick auf die Zukunft. Weide dein Volk mit deinem Stab, Die Herde deines Erbteils, die abgesondert wohnt im Wald, inmitten des Karmel, das ist das Gebirge bei Haifa, lass sie weiden in Bashan und Gilead, wie in den Tagen der Vorzeit. Wie in den Tagen, da du aus dem Lande Ägypten zogest, werde ich es Wunder sehen lassen, und so weiter. Also Gott wird in Vers 14 aufgerufen, der gute Hirte, dass er Israel in der Zukunft weiden soll in Bashan. Und dazu gehören die Golanhöhen. Ich lese weiter in Josua 12, Vers 4 nochmals. Und das Gebiet Ochs des Königs von Bashan, von dem Überrest der Rephaim, der zu Astaroth und zu Edrei wohnte, und er herrschte über den Berg Hermon und über Salka und über das ganze Bashan, bis an die Grenze der Gesuriter und der Markatiter und über das halbe Gilead, die Grenze Sihons, des Königs von Heschbon. Mose, der Knecht des Herrn, und die Kinder Israel schlugen sie, und Mose, der Knecht des Herrn, gab es als Besitztum den Rubenitern und den Gaditern und dem halben Stamm Manasse. Jetzt sehen wir hier auf der Karte, da haben wir das Gebiet jenseits des Jordans. Nicht wahr? Hier der See Genezareth, Kinneroth. Und da sehen wir, Ruben bekam dieses Gebiet, dann der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse. Warum der halbe? Weil die andere Hälfte von Manasse bekam das Gebiet im verheißenen Land. Ja, also das wurde unter Mose erobert und den zweieinhalb Stämmen gegeben. Jetzt lesen wir aber weiter. Die Königsliste geht weiter mit dem, was auf der anderen Seite des Jordans erobert wurde, für die neun Halbstämme. Und dies sind die Könige des Landes, welche Josua und die Kinder Israel schlugen, diesseits des Jordan, nach Westen hin. Ja, wie auf der Karte, hier nach Westen hin. Übrigens, auf dem Büchertisch gibt es einen wunderbaren Atlas von Arnold Fruchtenbaum. Also den zu kaufen würde sich lohnen. Das sind echt gute Karten. Und jetzt hat man gemerkt, also das Buch Josua, das erfordert einfach Präzision in der Geografie Israels. Und dann kann man auch viel besser all die einzelnen Namen einordnen. Aber schon mal wichtig, dass man so den groben Überblick bekommen von dem, was wir bisher gesehen haben. Von Baal-Gad in der Talebene des Libanon bis an das kahle Gebirge, das gegen Seir aufsteigt. Und Josua gab es den Stämmen Israels als Besitztum nach ihren Abteilungen. Im Gebirge und in der Schefela und in der Ebene, der Arava, und an den Abhängen und in der Wüste und im Negev. Die Hethiter und die Amoriter und die Kananiter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter. Der König von Jericho, einer. Der König von Ai, das zur Seite von Bethel liegt, einer. Der König von Jerusalem, einer. Der König von Hebron, einer. Der König von Jarmut, einer. Der König von Lachis, einer. Der König von Eglon, einer. Der König von Geser, einer. Der König von Debir, einer. Der König von Geder, einer. Der König von Horma, einer. Der König von Arad, einer. Der König von Libna, einer. Der König von Adulam, einer. Der König von Makeda, einer. Der König von Bethel, einer. Der König von Tapuach, einer. Tapuach heißt übrigens Apfel. Auch heute noch. Tapuach ist der Apfel, also von Apfelstädten. Einer, der König von Hefer, einer, der König von Afek, einer, der König von Lascharon, einer, der König von Madon, einer, der König von Hazor, einer, der König von Shimron, Meron, einer, der König von Achshaf, einer der König von Tanach, einer der König von Megiddo, einer, das ist Megiddo in der Harmagedon-Ebene. Also auch da hat Israel gekämpft in Harmagedon. Der König von Kedesh, einer der König von Jokneam am Karmel, einer der König von Dor in dem Hügelgebiet. Ich muss jetzt wieder eine lesbare Bibel nehmen. Aber das gibt ein bisschen Pause. Der König von Dor im Hügelgebiet von Dor, einer, der König von Goyim in Gilgal, einer, der König von Tirza, einer, alle Könige waren 31. Eine wunderbare Liste. Am Ende dieser großen Eroberungen, der hauptsächlichen Eroberungen unter Josua, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Aber jetzt kommt Kapitel 13, 1 mit einer Überraschung. Da meinen gewisse Gläubige, also jetzt weiß ich so viel, jetzt brauche ich keine Lehre mehr und jetzt möchte ich mich mal mehr so auf das rein Praktische beschränken. Ja, und den soll es dann so ergehen. Kapitel 13. Und Josua war alt, wohlbetagt, und der Herr sprach zu ihm, du bist alt, wohlbetagt, und vom Lande ist sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Also wenn man meint, jetzt habe ich schon so viel erkannt, darf man wissen, nein, es gibt noch so viel mehr. Das Wort Gottes ist unerschöpflich. Und jetzt versteht man auch, warum das in der Stiftshütte, das Waschbecken vor dem Heiligtum, das wurde beschrieben ohne Maßangaben. Der Altar, ganz detailliert, quadratförmig, fünf Ellen, Höhe drei Ellen und so weiter. Alles wird so genau angegeben. Waschbecken, nichts. Warum? Weil das Waschbecken ein Bild des Wortes Gottes ist. Haben wir ja schon diese Tage gesehen. Das Wasser, das reinigt nach Epheser 5, 26 ist ein Bild des Wortes Gottes. Und welches Maß soll man für die Bibel angeben? Als Spurgeon sie zum 100. Mal gelesen hatte, da war sie noch schöner als das erste Mal. Stellen wir uns vor, einer würde uns jetzt sagen, also er hat diesen Roman jetzt schon 100 Mal gelesen. Der hat wohl ein Problem, ja? Das gibt's ja nicht. Aber bei dem Wort Gottes ist das anders, weil es nicht Menschenwort ist. Es ist Gottes Wort und es ist unerschöpflich. Und die Reichtümer, die wir da entdecken, sind gewaltig. Ich habe das Buch angegeben von Arnold Fruchtenbaum über den Atlas. Aber das ist dann eines, wenn man sich da die Ortschaften beginnt gut zu merken, wie das ganze Land aufgebaut ist. Schon daraus können wir dann viel Geistliches lernen. Zum Beispiel sieht man hier, da oben im Norden, wo Dan steht, da ist eine der Quellen des Jordans. Und in diesem Gebiet gibt es noch weitere Quellen, die fließen zusammen und dann steht so der Jordan. Und der fließt mit diesem wunderbaren, frischen Wasser runter in den See Genezareth. Und dieser See ist voll von Fischen. Süßwassersardinen. Es wimmelt nur so. Und dann der Petrusfisch, ja. Und dann gibt es noch diverse weitere Arten, Barben, nicht so gut. Aber dann gibt es auch den Katzenfisch, und der ist ja gar nicht koscher. Ja, darum hat man den von alters her nicht gegessen. Der Herr Jesus beschreibt in Matthäus 13, im Gleichnis vom Fischernetz im See Genezareth, da werden gute und schlechte Fische gefangen und dann die schlechten wirft man wieder aus. Was sind schlechte Fische? Katzenfische! Die haben keine Schuppen, darum sind sie nicht koscher nach 3. Mose 11. Die haben einfach wieder schwimmen geschickt. Ja, aber nur um zu sagen, der See ist voll und die Menschen konnten sich zu biblischen Zeiten hier ernähren von den Sardinen. Denken wir noch an den Jungen, der so eine achtsame Mutter, das wird nicht gesagt, aber es ist wohl die Mutter gewesen, gehabt hatte, die gab ihm 5 kleine Fische, das waren Sardinen, und Brote mit. Aber die vielen Erwachsenen, die Tausenden von Männern und dann auch Frauen, die hatten Picknick vergessen. Ja, was? Aber eine Mutter, die sich sagt, mein kleiner Junge geht und hört diesen Mann aus Nazareth, dann soll er auch noch was mit dabei haben und gibt ihm diese Sardinen mit. Ja, also ein fruchtbarer See. Und nun, da unten geht der Jordan weiter. Da fließt runter, runter, da ins Tote Meer. Und da ist alles tot. Keine Fische. 30% Salz heute. Alles tot. Was können wir aus dem Land Israel lernen? Also, hier ist das Rezept, wie wir ein totes, geistliches Christenleben führen können. Wir müssen einfach immer konsumieren, konsumieren, aber ja nichts weitergeben. Da geht's nicht weiter. Es ist alles tot. Aber wenn wir sind, so wie der Hafensee, da wo der Herr Jesus das Licht des Evangeliums hat aufleuchten lassen, da im Norden von Kapernaum aus, da haben wir einen See, der trinkt und trinkt dieses wunderbare Jordanwasser, aber gibt das alles da unten wieder weiter. Das, was wir vom Herrn empfangen, an geistlichem Segen, erfrischenden Segen, sollen wir anderen weitergeben. Und dann haben wir ein reiches, fruchtbares Leben. So kann man aus der Geografie ganz viel lernen. Und jetzt muss ich noch ein Buch empfehlen, wenn man das irgendwo sich noch auftreiben kann. Abraham Meister, die Namen der Bibel. Da werden alle Namen der Bibel übersetzt. Also auch nicht nur Tapuach. Das war so ein Reinwurf jetzt. Alle Namen kann man übersetzen und die haben eine geistliche Botschaft. Oh, das sind die Reichtümer des Landes. Ja, aber ich habe gesagt, es ist noch sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Vers 2. Dies ist das Land, das noch übrig ist. Alle Bezirke der Philister und das ganze Geschuri, von dem Sihor, der vor Ägypten fließt, bis an die Grenze von Ekron, gegen Norden, wird es zu den Kanaanitern gerechnet. Die 5 Fürsten der Philister, der Gazitter, der Astoditter, der Askeloniter, der Gattiter und der Ekroniter und die Avim. Also das wäre das unter anderem das Gebiet des Gazastreifens und rundherum. Das gehört auch Israel. Gehört auch Israel. Im Süden das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Zidonitern gehört, bis Afek, bis an die Grenze der Amoriter. Und das Land der Gibliter und der ganze Libanon. Gegen Sonnenaufgang von Baal Gad am Fuß des Berges Hermon, bis man nach Hamat kommt. Hamat liegt oben in Syrien. Hamat ist das gleiche wie Hama, das man aus der jüngeren Kriegsgeschichte von Syrien kennt. Ja, bis dahin, da ist man in Israel. Und es gab mal früher eine Zeit, da habe ich noch gezählt, wie oft ich in Israel war. Und einmal war ich dann im Libanon für Vorträge und bin dann auch in den Südlibanon gegangen, bis nach Jezzin. Das war dann damals gerade in dem Gebiet, das eben als Israel noch einen Sicherheitsstreifen im Libanon hatte, im Süden. Und da habe ich mir gesagt, ich bin in Israel. Ich zähle das auch zu den Israelreisen. Ja, war Libanon. Aber das gehört eben auch dazu. Und jetzt möchte ich noch zum Gazastreifen etwas sagen. Ich mag mich noch erinnern, da war ich mit ein paar Brüdern im Libanon zusammen und wir haben da gesprochen. Und dann ging es um Prophetie und es ging auch um das ganze Problem mit den Palästinensern und so weiter. Und dann habe ich vorgelesen aus Zephania. Und ich sehe doch die Gesichter von entsetzte Gesichter, aber die wirklich mit Ernst zugestimmt haben. Das ist Gottes Wort. Zephania 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon eine Wüste sein. Asdod, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Keretiter. Ja, es geht da um das Gebiet der Philister und des Gazastreifens. Gaza, Aschkelon, Asdod, nicht wahr? Ekron. Und jetzt heißt es, wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer. Der Gazastreifen ist heute der Landstrich dort am Meer. Und dann heißt es, das Wort des Herrn kommt über euch. Kanaan, Land der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Triften voll Hirtenzisternen und kleinen Viehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Aschkelons. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihr Schicksal wenden. Und dann noch aus Hesekiel möchte ich lesen, und zwar Hesekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr, der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich werde meine Hand wieder die Philister ausstrecken und werde die Keretiter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Die Philister. Man muss übrigens wissen, auf Arabisch heißt Philister Philistini. Und Palästinenser heißt Philistini. Das Gleiche. Wir haben Philister, Palästinenser, obwohl das sprachlich zusammengehört. Das hat den gleichen Ursprung. Aber im Arabischen ist es noch viel klarer. Man benutzt also heute für Palästinenser das gleiche Wort, Philistini, wie für Philister in der Bibel. Und nun wird hier gesagt, dass dieses Gericht über, nicht wahr, es geht da wieder um dieses Land, an der Küste des Meeres, der Überrest an der Küste des Meeres, Vers 16. Und Gott sagt, warum er das Gericht bringt, weil sie mit Rachsucht gehandelt haben, Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens. Und von Gaza geht dieser beständige Hass gegen Israel, gegen die Juden aus und dieser Aufruf, die Juden zu töten, umzubringen, zu vernichten, auszulöschen, die ganze Zeit. Und ständig Terror, Terror, Terror mit Verachtung des Lebens. Keine Achtung vor dem Leben. Nicht einmal gegenüber ihren eigenen Kindern haben sie Achtung. Und gegenüber ihren eigenen Söhnen und Töchtern. Es ist eine Kultur des Todes. Der Geschmack des Todes ist über diesem Gazastreifen. Und Gott sagt, dieses Gericht wird kommen deswegen. Aber es ist schon eindrücklich, wie Gott das Problem des Gazastreifens hier prophetisch vor fast 2600 Jahren so voraussagt. Verachtung des Lebens, ständige Rachsucht, Zerstörung in ewiger Feindschaft. Das ist genau das, was da vorhanden ist. Aber es ist wichtig, dass wir beten für diese Menschen, dass noch so viele wie möglich sich herausretten lassen. Ich habe einen Bruder gekannt früher, einen Bruder Nofel. Das war ein Druse aus Syrien, der ist dann eben später zum Glauben gekommen. Und der ist vor einigen Jahren ist er verstorben, der ist immer wieder mit dem Taxi nach Gaza gegangen. Er hat gewohnt in Kfar Yassif, das ist das, der Ursprungsort von Josephus Flavius. Kfar Yassif, das ist nicht weit von Haifa weg. Und da ist er also hingefahren nach Gaza und hat das Evangelium dort verkündigt. In den Häusern in Gaza. Das war ein unerschrockener Zeuge, ein ganz einfacher Mann. Und viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Dieser Nofel ist, als junger Mensch, hat er gedacht, er möchte sein Glück machen in Europa. Und da ist er von Syrien runtergelaufen, durch Palästina. Israel gab es ja damals noch nicht, der offizielle Name war Palästina. Da runtergegangen und dann mit anderen Kollegen ist er dann durch die Sinai-Wüste. Die sind alle gestorben. Sinai-Wüste ist ganz gefährlich. Aber der Nofel ist angekommen in Ägypten und dann ist er dort den Alliierten begegnet und die haben gesagt, du kannst nicht weitergehen, es ist Weltkrieg. Jetzt wisst ihr, wann das war. Und dann hat sich der Nofel gesagt, ja, wenn die mich nicht durchlassen, dann mache ich den Umweg. Dann ist er nach Sudan gegangen, also nach Schwarzafrika. Niemand weiß, wie weit er runtergegangen ist. Jedenfalls ist bekannt, er war nicht sehr gebildet, er konnte das nicht genau sagen, aber jedenfalls ist er in der Regenzeit an einem Ort gewesen und da war es ihm langweilig. Und dann ist er auf den Markt gegangen und hat dort ein Buch gekauft. Und das war eine Bibel. Also den Umweg, er wollte da über Schwarzafrika, dann rüber und dort, wo es ganz eng ist, bei Gibraltar, dann rüber nach Europa. Also der Wunsch, von Syrien nach Europa zu gehen, ist schon ziemlich alt. Ja, aber der ist dann eben nicht mehr nach Europa gegangen, sondern ist dann wieder zurück nach Ägypten. Und dort hat er Kontakt bekommen mit Gläubigen. Es gibt ja ganz viele Brüdergemeinden in Ägypten. Weit über 100 und vielleicht ja, wohl einige tausend Gläubige. Und mit denen hat er Kontakt bekommen und ist dann wieder zurückgegangen. Und durch ihn ist dann diese Versammlung in Kfar Yassif entstanden. Und eben ein Mann, der bis zum Schluss so ein Herz hatte für die Palästinenser, um ihnen das Evangelium zu bringen. Die müssen gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Das ist das Gleiche wie für Europa. Jetzt habe ich gelesen über den Gazastreifen, aber die Katastrophe, die über Europa kommt, in der Offenbarung beschrieben, das ist verheerend. Und darum müssen wir die Menschen jetzt noch herausrufen, dass sie sich retten lassen vor dem Gericht. Ja, jetzt haben wir einen Bogen gespannt von Josua bis in die Endzeit. Wir gehen noch ein paar Minuten zurück zu Josua. Da heißt es dann in Vers 6, alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrafot Mayim, alle Zidonier, die Zidonier, das sind eben Kanaaniter im Libanon. Die Libanesen, das sind auch Kanaaniter. Und übrigens haben wir das jetzt auch mit den Gentests festgestellt, dass die Kanaaniter sind. Ja, und dann kamen in der Zeitung so dumme, wirklich dumme Artikel. Die Bibel ist widerlegt worden durch die Gentests. Die Libanesen sind ganz eindeutig Kanaaniter und dabei hat die Bibel gesagt, dass die Kanaaniter alle ausgerottet worden seien. Wie bitte? Die Bibel sagt, es ist noch so viel vom Land in Besitz zu nehmen, bis nach Libanon. Das haben sie eben gerade nicht in Besitz genommen. Und darum sind die Libanesen, das sind Kanaaniter bis zum heutigen Tag. Die sprechen zwar heute Arabisch, warum? Die haben früher Phönizisch geredet und das ist eine Sprache, die fast wie Hebräisch ist. Also wenn man Hebräisch kann, kann man die phönizischen Inschriften lesen und verstehen. Ja, und die wurden erst mit der Eroberung nach dem Tod von Mohammed durch die Muslime wurden die muslimisch gemacht, also ab dem 7. Jahrhundert nach Christus. Und dann wurde ihnen die arabische Sprache aufgedrängt und das Kananäisch ging verloren. Aber das sind Kanaaniter. Und dann lesen wir weiter. Ich selbst werde sie vor den Kindern Israel austreiben. Nur verlose es Israel als Erbteil, so wie ich dir geboten habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil den 9 Stämmen und dem halben Stamm Manasse. Mit ihm, das heißt mit dem Stamm, halben Stamm Manasse, haben die Rubeniter und die Gaditer ihr Erbteil empfangen. Auf der anderen Seite. Welches Mose ihnen gegeben hat, jenseits des Jordan, gegen Osten, so wie Mose, der Knecht des Herrn, es ihnen gegeben hat. Von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon ist, und zwar von der Stadt, die mitten im Flusstal liegt, und die ganze Ebene Medeba bis Dibon und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon regierte. Bis zur Grenze der Kinder Ammon und Gilead und das Gebiet der Gesuriter und der Markatiter und den ganzen Berg Hermon und das ganze Bashan bis Salka, das ganze Reich Ox im Basan, der zu Astaroth und zu Edrei regierte. Er war von dem Überrest der Rephaim, der Riesen, übrig geblieben. Und Mose schlug sie und trieb sie aus. Aber die Kinder Israel trieben die Gesuriter und die Markatiter nicht aus. Und Gesur und Markat haben in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag. Nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil. Die Feueropfer des Herrn, des Gottes Israels, sind sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Also all diese Ortschaften hier befinden sich da in heutigen Jordanien. Das ist das Gebiet von dem halben Stamm Manasse, Gad und Ruben. Und Mose gab dem Stamm der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern, und es wurde ihnen als Gebiet zuteil, von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon ist, und zwar von der Stadt, die mitten im Flusstal liegt, und die ganze Ebene bei Medeba, Hesbon und alle seine Städte, die in der Ebene sind, Dibon und Bamot Baal und Bet Baal Meon und Yatza und Kedemot und Mephaat und Kiryataim und Sibma und Zeret Shachar auf dem Berge der Talebene und Bet Peor und die Abhänge des Pisga und Bet Jesimot und alle Städte der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon regierte, welchen Mose schlug, ihn und die Fürsten von Midian, Evi und Rekem und Zur und Hur und Reba, die Herrscher Sihons, Bewohner des Landes. Das erinnert uns an traurige Geschichten, nicht wahr? Wenn wir da lesen von Baal Peor und dann von diesen Fürsten der Midianiter. Das erinnert uns an diese schreckliche Geschichte ganz am Schluss der Wüstenwanderung. Bileam wurde eingeladen. Er soll Israel verfluchen. Und der Mann liebte Geld. Er dachte, es ist eine Chance. Aber es war ihm ganz klar, dass eigentlich Gott das gar nicht wollte. Und trotzdem ist er schließlich gegangen, hat Israel verfluchen wollen. Aber er konnte es nicht. Er musste Israel segnen. Das muss man alles nachlesen im 4. Buch Mose, in den letzten Kapiteln. Und dann war das natürlich ein Problem. Er sollte ja Geld bekommen, um Israel zu verfluchen. Und dann hat er eine Idee gehabt. Es geht nicht, Israel zu verfluchen. Aber ihr müsst Israel zur Sünde verführen und dann wird Gott sie strafen. Dann kommen sie unter den Fluch. Ich kann sie nicht verfluchen. Es ist ein Volk, das Gott gesegnet hat. Aber wenn ihr sie zur Sünde verführt, und dann haben die eben Israel verführt, die sollten an einer Party für den Baal teilnehmen. Und wir wissen, was das bedeutet. Das war verbunden mit abscheulichster Unzucht. Und ein Teil von Israel hat sich so verführen lassen, und dann kam eine schreckliche Plage über Israel. Und nun dieser Bileam, dieser üble Mann, der aus Geldliebe Israel so verführt hat, der wird jetzt in Vers 22 erwähnt. Und Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Kinder Israel mit dem Schwert, nebst ihren Erschlagenen. Hier hat er sein Ende gefunden. Geldliebe und eben diese, ein Herz für Verführung hat ihm das Leben gekostet. Und die Grenze der Kinder Ruben war der Jordan und das Angrenzende. Das war das Erbteil der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Das haben wir hier unten nochmals auf der Karte, Ruben. Jetzt geht es weiter mit Gad. Und Mose gab dem Stamm Gad, den Kindern Gad, nach ihren Geschlechtern. Und es wurde ihnen als Gebiet zuteil Jaser und alle Städte Gileads. Und die Hälfte des Landes der Kinder Ammon bis Aroer, das vor Rabba liegt. Und von Hesbon bis Ramat Mitzpe und Betonim und von Machanaim bis an die Grenze von Lidebir. Und in der Talebene Bet Haram und Bet Nimra und Sukkot und Zafon, der Rest von dem Reich Sihons, des Königs von Heschbon. Der Jordan und das Angrenzende bis an das Ende des Sees Kinneret. Sieht man da? Bis an das Ende des Sees Genezareth. Stimmt da? Schön überein. Jenseits des Jordans gegen Osten. Das war das Erbteil der Kinder Gad nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. Und Mose gab dem halben Stamm Manasse. Und dem halben Stamm der Kinder Manasse wurde nach ihren Geschlechtern zuteil. Und ihr Gebiet war von Machanaim an, das ganze Baschan, das ganze Reich Ochs des Königs von Baschan und alle Dörfer Jairs, die in Baschan sind, 60 Städte. Und das halbe Gilead und Astaroth und Edrei, die Städte des Reiches Ochs in Baschan, wurden den Söhnen Makirs, des Sohnes Manasses, zuteil. Der Hälfte der Söhne Makirs nach ihren Geschlechtern. Das ist es, was Mose in den Ebenen Moabs als Erbe ausgeteilt hat. Jenseits des Jordan von Jericho gegen Osten. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil. Der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, so wie er zu ihnen geredet hat. Warum bekommt Levi kein Erbteil? Ich will das nur ganz kurz zum Schluss noch sagen. Die waren auserwählt, um den Dienst in der Stiftshütte im Tempel auszuüben. Das war ihr Erbteil und alle anderen Stämme sollten sie mit Zehntenabgaben unterstützen. Und sie sollten verteilt im Land, darauf kommen wir dann aber noch, das ist nur eine kurze Vorwegnahme, sollten die ganz viele Städte und ein bisschen Land rundherum kriegen. Aber das war eigentlich ein Fluch, den Gott in Segen umgewandelt hatte. Nicht wahr? Levi war ja mitbeteiligt bei dieser schrecklichen Aktion gegen die Leute von Sichem. Das war Mord, was die gemacht haben. Wie die da den Sichemiten gesagt hat, ja, ihr könnt unsere Schwester heiraten, aber dann müsst ihr zuerst beschnitten werden. Und dann, als sie eben operiert waren und nicht kampffähig, dann sind sie über sie hergefahren in ihrem Zorn. Und diesen Zorn hat Jakob verflucht, in 1. Mose 49. Man spricht von dem Segen Jakobs, aber er verflucht Levi und Simeon wegen ihres Zorns und wegen dieser schrecklichen Tat. Und er sagt, dass Levi zerstreut werden soll in Israel. Die sollten nicht einmal ein Erbteil kompakt bekommen im Land, sondern zerstreut werden. Aber als die Sache nach dem Auszug aus Ägypten, die Sache mit dem goldenen Kalb war, da hat Israel sich so versündigt, aber ein Stamm hielt Gott die Treue, der Stamm Levi. Und dafür hat Gott ihnen das Priestertum gegeben. Und so wurde der Fluch der Zerstreuung umgewandelt. Sie sollten kein solches Erbteil bekommen wie die anderen Stämme, aber Städte zerstreut in ganz in ganz Israel und sie dürfen den Tempeldienst ausüben. So kann Gott Fluch in Segen umwandeln. Ja, ganz ähnlich, was wir erlebt haben heute, also erlebt haben. Wenn man so lebendig mitgeht, dann erlebt man das, ja. Die Gibeoniter wurden verflucht zu Wasserträgern und Holzträgern, aber weil sie sich so dem Herrn unterworfen haben, wurde das ihnen zum Segen, dieser Fluch, denn sie durften Wasserträger und Holzträger werden für die Stiftshütte und für den Gottesdienst in Israel. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns die Gedanken Gottes zeigt und seine Wege von Anfang an bis in die Zukunft. Und wir sind dir so dankbar, Herr Jesus, dass wir sehen dürfen, es sind Wege des Heils. Und wir dürfen auch heute sehen, dass du ein Gott bist, ein Heilandgott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott muss richten, weil er heilig ist, aber du, Herr Jesus, bist gekommen, um das Heil allen anzubieten, damit sie verschont werden können vor der Gerechtigkeit Gottes, die einmal ausgeübt werden muss. Und Herr Jesus, so bitten wir dich, dass du uns eben weiter Gnade schenkst, solange es Gnadenzeit ist, um all die Menschen, mit denen du uns in Kontakt führst, doch auf dich, den einzigen Retter, hinzuweisen. Amen. Amen.